Ja, vielen Dank für diese Kindergeschichte. Frohes neues Jahr. Es ist der 16. Januar, ich glaube, da kann man das noch sagen. Das neue Jahr ist noch nicht so alt. Möchte auch eine kurze Anekdote noch erzählen, die jetzt erstmal nichts mit der Predigt zu tun hat. Als ich heute Morgen in Bensheim am Bahnhof stand, entdeckte ich da sehr verwundert den Pastor meiner Ortsgemeinde und er sah mich auch und guckte mich auch verdutzt an. Und wir fragten gleichzeitig, wo willst du denn hin? Und ich sagte, ja, ich fahre nach Unterliederbach, ich bin zur Predigt eingeteilt. Und heute ist doch Salinengottesdienst, das kann doch gar nicht sein, sagte ich ja. Das habe ich erstmal auch für komisch gefunden. Aber ich habe Anfang des Jahres nochmal im Predigtplan nachgeschaut und die Unterliederbacher, die machen ihren Salinengottesdienst erst nächste Woche. Also vielen Dank, dass ihr quasi mir zuliebe das verschoben habt. Ja, sehr nett. Ja, es ist der 16. Januar, das Jahr ist noch jung. Habt ihr euch Vorsätze vorgenommen für dieses Jahr? Vielleicht haben einige, die sich Vorsätze vorgenommen haben, auch diese Vorsätze schon wieder über Bord geworfen. Was beschäftigt euch dieses Jahr? Was erwartet ihr? Was sind so die Aussichten für dieses Jahr? Also ich hatte die allererste Woche noch Urlaub und habe das sehr genossen mit meiner Frau und meiner Familie und Freunden. Wir spielen auch sehr gerne. Ich finde das ganz toll, dass ihr nachher einen Spielenachmittag macht. Ich bin da auch so ein jemand, der sehr gerne spielt. Also gerne Gesellschaftsspiele. Bei uns in der Gemeinde ist es heute so, es gibt so eine Art Mädels- und junge Frauen-Nachmittag. Und dann haben wir Jungs gedacht, naja, dann machen wir halt auch unseren eigenen Spielenachmittag und dann haben wir so eine Parallelveranstaltung. Das neue Jahr. Also ich hatte die erste Woche Urlaub und kam dann am Montag ins Büro. Mein Schreibtisch war aufgeräumt und alles war in bester Ordnung. Die Luft war stickig, also erstmal Fenster auf. Und es ist jetzt nicht so, dass ich letztes Jahr alles erledigt hätte und dass nichts quasi vom letzten Jahr nicht in dieses Jahr rüberkommt, aber eigentlich war erstmal so alles so übersichtlich und geordnet und ja, überschaubar. Und im Laufe der Woche stapelten sich so die Arbeitsaufträge und ja, tu dies und tu das und dieses Gutachten und das und hin und her. Und dann kamen die Studenten auch mit einem Berg von Dingen, die durchgesehen werden mussten. Und eigentlich wollte ich gestern mal ein bisschen früher nach Hause gehen, wie ich es meistens gerne freitags tue. Aber es war genau das Gegenteil. Ich bin da ein bisschen länger geblieben und habe noch versucht, das ein oder andere zu erledigen. Und als ich dann meine Bürotür zuschloss, war ich ein bisschen deprimiert, weil irgendwie der Stapel an Arbeit, der war auch sichtbar gestiegen und ich fragte mich, das neue fängt ja schon gut an, die erste Woche. Ha, und das drückt einen irgendwie so ein bisschen nieder. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, das ist jetzt nur so auf der persönlichen Ebene, aber wenn wir so gucken, ich bin auch jemand, der so politisch interessiert ist, das Jahr 2016 wird spannend werden. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Bei uns in Bensheim, in meinem Heimatort, ist Mitte des Jahres, also Mitte 2015, ein ja, Notflüchtlingslager errichtet worden mit 600 Menschen. Das ist von meiner Wohnung 300 Meter entfernt. Also ich sehe die Flüchtlinge da jeden Tag. Ja, was wird 2016 so bringen? Wir haben letztes Jahr wahrscheinlich so ungefähr 1 Million Menschen bei uns aufgenommen. Kommen wieder 1 Million oder werden es 2 Millionen oder nehmen wir nur 1/2 Million auf? Und ich merke so, dass in unserem Land es auch anfängt, so allmählich zu gären. Also die Menschen sind unsicher, sind verunsichert. Unser Rechtsstaat ist eventuell in Gefahr und man macht sich Sorgen um den Frieden in unserem Land. Sorgen ist sowieso ein interessanter Punkt, denn ich glaube, wir Deutschen, wir sind nicht nur Weltmeister im Fußball, sondern auch Weltmeister im sich Sorgen machen. Oder manchmal höre ich das so von Kollegen, die viel im Ausland waren. Es gibt so diesen englischen Begriff German Angst, also die deutsche Angst. Also wir Deutschen, wir sind so anscheinend im Ausland bekannt dafür, dass wir vor allem und jedem Angst haben. Andererseits denke ich, klar, auf der einen Seite gibt es so eine gewisse Hysterie, die von den Medien geschürt wird. Auf der anderen Seite denke ich, gibt es auch sehr berechtigte Sorgen und Anliegen, die auch irgendwo gehört werden sollten und gehört werden müssen und über die man sprechen muss. Alles in allem, jetzt egal ob jetzt auf meiner persönlichen Ebene oder jetzt hier auf der Ebene unseres Landes, ich glaube, so ein zentraler Begriff, ist der Begriff des Friedens. Eigentlich wünschen wir uns alle Frieden, und zwar Frieden für unsere eigenen Leben, aber Frieden für unsere Gesellschaft, für unser Land. Und ich glaube, das ist auch das, was die ganz große Anzahl von Flüchtlingen, von Asylbewerbern hier in unser Land bringt. Sicherlich gibt es auch einige, die möchten gerne ein besseres Leben haben und fliehen aus vielleicht wirtschaftlichen Gründen, aber ich glaube, so die große Menge kommt zu uns, weil sie auf der Suche sind nach Frieden. Wenn wir jetzt uns den Begriff des Friedens anschauen, da würde ich sagen, da fallen mir schon mal mindestens zwei Ebenen ein. Vielleicht gibt es auch noch mehr Ebenen des Friedens. Und zwar erstmal so der Frieden so auf der zwischenmenschlichen Ebene. Ja, der Frieden hier in eurer Familie, in eurer Gemeinde, der Frieden hier in der Stadt Unterliederbach bzw. der Stadt Frankfurt, der Frieden in unserem Land Hessen, der Friede in Deutschland, der Friede zwischen Nationen, also so diese Ebene zwischen Menschen, zwischen Staaten, zwischen Gesellschaften. Es gibt aber auch für mich eine andere Facette des Friedens, nämlich so die Facette des persönlichen Friedens, des inneren Friedens, der Ausgeglichenheit. Und so andere Begriffe, die für mich also ihr merkt, dieser Begriff ist vielleicht auch ein bisschen schwierig zu fassen. Begriffe, die mir da so einfallen, sind so Ausgeglichenheit, Geborgenheit, Ruhe, Sicherheit, keine Sorgen haben, kein Stress, keine Ungewissheit. Und ich glaube, dass sich viele Menschen in unserem Land hier, einschließlich mir, wir sehen uns nach diesem Frieden. Sicherlich hat auch der innere Frieden, so nenne ich es jetzt mal, auch sehr viel mit unserer Beziehung zu Gott zu tun. Und da möchte ich euch jetzt einladen, den Text für die heutige Predigt mit mir aufzuschlagen. Der steht in Hebräer 4, ziemlich weit hinten im Neuen Testament, im Buch bzw. im Brief an die Hebräer. Hebräer 4 und da die Verse 9 bis 11. Hebräer 4, 9 bis 11. Ich lese das mal nach der Hoffnung für alle. Gottes Volk erwartet also bis heute die Zeit der Ruhe, den wahren Sabbat. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von all seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am siebten Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Darum lasst uns alles daran setzen, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Unsere Vorfahren sind uns darin ein warnendes Beispiel. Was ist mit dieser Ruhe gemeint, von dem es in diesem Text geht? Eigentlich ruhen wir doch alle, na gut, vielleicht die Ärzte und Krankenschwestern und ein paar andere Sonderfälle nicht, aber eigentlich ruhen wir uns doch alle am Sabbat von der Arbeit aus. So wie Gott das am siebten Schöpfungstag auch gemacht hat. Also was meint dieser Text hier? Oder meint dieser Text, na, wir sollen uns generell immer ausruhen? Also die Jugendlichen, die sagen dazu ja relaxen oder chillen. Also sollen wir immer relaxen, sollen wir immer chillen? Oder sollen wir alle sofort in die Rente gehen, also in den sogenannten Ruhestand? Wobei ich dazu sagen muss, ich habe jetzt bei den Leuten bei mir in der Gemeinde gelernt, die Rentner sind, die nennen das gerne nicht Ruhestand, sondern Unruhestand, weil sie sind immer in Unruhe und haben immer was zu tun. Also ich glaube, es ist eine Illusion, dass man in der Rente nichts zu tun hat, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Also ich glaube nicht, dass es in diesem Text hier nur ums bloße Ausruhen geht. Das wäre zu simpel. Ich glaube, es geht um viel, viel mehr. Es geht ja darum, diesen inneren Frieden zu bekommen. Und um das ein bisschen, weil ich wirklich diesen Begriff schwierig zu fassen finde und schwierig zu erklären finde, möchte ich das an einer Geschichte, einer Persönlichkeit verdeutlichen, die ich sehr bewundere, die ich für ein großartiges Vorbild halte. Und die für mich eigentlich sehr, sehr schön vorgelebt hat, was dieser innere Frieden, den Gott uns schenken möchte, was der bedeuten kann. Also geht mit mir auf so eine kleine historische Reise, versucht so ein bisschen diese Geschichte mit mir nachzuempfinden. Es ist der 19. Dezember 1944. Wir befinden uns in der Zentrale der Geheimen Staatspolizei in der Prinz-Albrecht-Straße in Berlin. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Berlin war. Da ist zurzeit oder heutzutage dort ein Museum, das heißt Topographie des Terrors. In diesem Gefängnis sitzt ein Häftling und er verfasst gerade einen Brief an seine Verlobte und an seine Familie. Die Geheime Staatspolizei oder auch Gestapo genannt, war in den Zeiten der nationalsozialistischen Diktatur sehr berüchtigt, ja, für ihren menschenverachtenden Terror. Dieser Ort, dieses Gefängnis, war ein Ort ohne Gesetz. Dort wurde verhört, erniedrigt, Gewalt ausgeübt und auch Folter waren dort an der Tagesordnung. Erst recht für diesen Häftling, der ein Christ war und der im Widerstand gegen das NS-Regime aktiv gewesen war und der an der Vorbereitung einiger Attentate gegen Adolf Hitler persönlich beteiligt war. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 hatte dieser Häftling sich unermüdlich in verschiedenen Radioansprachen, in Predigten, in Aufsätzen, in Briefen und anderen Publikationen der Kirche mehrfach eingesetzt für inhaftierte politische Gegner, hatte gewettert gegen die Gleichschaltung der Kirchen, hatte den Führerkult, die Rassengesetze und die Judenverfolgung angeprangert und hatte auch mehrfach gegen die Kriegsvorbereitungen gewarnt. Er war jahrelang eine führende Persönlichkeit der evangelischen Ökumene und er hat sehr häufig hochrangige christliche Vertreter im Ausland besucht und diese Kontakte genutzt zum Dialog und um über die Situation im Deutschen Reich zu berichten. Ja, er war in mehreren internationalen Friedensinitiativen aktiv und hat diese unterstützt. Noch so ein kleiner historischer Einschub. Die NSDAP, also die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, die unterwanderte ja die evangelische Landeskirche, auch die katholische, nahezu vollständig und besetzte wichtige Führungspersonen mit loyalen Nationalsozialisten. Dadurch wurden der Religionsunterricht, die theologische Ausbildung von Pfarrern, sämtliche Kirchenblätter und Publikationen, auch Kanzelabkündigungen, Predigten und andere kirchliche Aktivitäten von der Partei zensiert und kontrolliert und in ihrem Sinne gesteuert. Theologen und Pfarrer, die sich dem widersetzten, die wurden entlassen oder verfolgt oder verhaftet oder mussten ins Ausland fliehen. Es entbrannte der sogenannte Kirchenkampf zwischen den Nazis loyalen sogenannten deutschen Christen und der bekennenden Kirche auf der anderen Seite. Die bekennende Kirche kämpfte für die Unabhängigkeit der Kirche von den Nazis und sie drückte das mehrfach in ihren Veröffentlichungen aus in Form ihres Bekenntnisses auch. Im Kirchenkampf gehört dieser Häftling, um den es hier die ganze Zeit geht, zu den prominentesten und leidenschaftlichsten Vertretern und auf mehreren Synoden, Synoden sind diese Kirchenversammlungen, bei uns würde man sagen die Weltkonferenz, die GK oder solche Dinge, also auf diesen Synoden, aber auch bei Seminaren oder Predigten hat er immer wieder diese politischen Missstände und die Verfolgung angeprangert. Und bis 1940 bildete er verdeckt und illegal Pastoren heimlich aus. Im Juni 1939, das waren nur wenige Monate, also 3 Monate vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, war er auf einer Amerikareise und dort wurde ihm eine Professur, eine Theologieprofessur angeboten. Und es ist interessant, dass er diese Professur ablehnte, sondern seine Aufgabe im Widerstand in der deutschen Heimat sah. Er schreibt dazu, während eine Katastrophe hier, damit ist gemeint in Deutschland, also während einer Katastrophe hier in Amerika statt in Deutschland zu sein, ist es einfach undenkbar, sich selbst Vorwürfe machen zu müssen, unnötig herausgegangen zu sein, ist gewiss vernichtend. Ich muss diese schwierige Periode unserer nationalen Geschichte mit den Christen in Deutschland durchleben. Ich werde kein Recht haben, nach dem Kriege in Deutschland mitzuwirken, wenn ich nicht die Prüfung dieser Zeit nicht mit meinem Volk teile. Seine Überzeugung, von nun an in den aktiven Widerstand einzutreten, schildert sein Biograf Eberhard Bethge folgendermaßen. Eine Opposition, die jetzt ihr Ziel, Hitler zu stoppen, ernst meinte, musste sich der Machtinstrumente versichern, mit denen allein man Hitler noch in den Arm fallen konnte. Zum Beispiel Einfluss in der Armee zu halten oder zu gewinnen. Verschwörung musste künftig zum militärischen Komplott werden. Bisher hatte er vordringlich Ausschau nach Leuten gehalten, die die Kraft aufbrachten, öffentlich Nein zu sagen und die sich dafür auch aus ihren Stellungen werfen ließen. Jetzt fing eine Periode an, in der alles daran lag, dass Menschen mit Charakter unter allen Umständen an den Schalthebeln der Macht blieben und sich nicht verdrängen ließen. Damit wurde zur Lappalie, was bisher eine Charakterfrage war, wie zum Beispiel das Grüßen mit dem Hitlergruß. Man musste unter Drangabe der reinen Weste versuchen, in Schlüsselstellungen zu gelangen. Damit wurde die Tarnung zur moralischen Pflicht. Wenn schon Verschwörung, dann musste sie auch in die Hülle des Löwen eindringen. Zurück im Deutschen Reich schloss sich diese Persönlichkeit dem der Widerstandsgruppe um Hans von Donani, Hans Oster, Wilhelm Canaris, Karl Sack, Klaus und Bonhoeffer, Rüdiger Schleyer und Friedrich Justus Perls an. Weiß nicht, ob der ein oder andere Name euch ein Begriff ist. Diese Widerständler schleusten ihn in die Abwehr. Die Abwehr, das war der Geheimdienst der Reichswehr, der damaligen Armee. So waren ihm während des Krieges geheime Auslandsreisen möglich und er konnte so verdeckt Treffen mit christlichen Alliierten durchführen und dabei geheime Dokumente übergeben, den Informationsaustausch kultivieren und auch den Umsturz, also Hitlers Umsturz, der geplant wurde, im Ausland bekannt machen und organisieren. Ja, diese Person erhielt dann bis 1941 Rede- und Publikationsverbot. Im Zuge der am 13. und 21. März 1943 fehlgeschlagenen Attentate auf Adolf Hitler wurde er am 5. April verhaftet und der Wehrkraftzersetzung angeklagt. Wehrkraftzersetzung war so ein Begriff, mit dem die Nazis einfach alle und jeden verfolgten, der irgendwas gegen die Partei oder gegen die Armee tat. Die Zahlen, die der seit 20 Monaten inhaftierte, und jetzt verrate ich euch den Namen, Dietrich Bonhoeffer, am 19. Dezember 1944 an seine Braut und seine Eltern verfasste. Und soweit wir wissen, sind das die letzten, also das letzte überlieferte Werk aus seiner Hand, das wir haben. Diese Zeilen lauten: von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Das haben wir ja gerade eben schon gesungen. Versuchen wir uns nochmal diese Situation, in der Dietrich Bonhoeffer war, die Situation uns noch ein bisschen vor Augen zu führen, uns das zu vergegenwärtigen. Also du hast nichts Unrechtes getan, aber du sitzt im Gefängnis. Du hast nichts Böses getan, aber du wirst behandelt wie ein Verbrecher. Du hast das Beste für dein Land, für deine Nation tun wollen, aber du wirst behandelt so wie so eine Art Staatsfeind Nummer 1. Die Ungerechtigkeit schreit vom Himmel. Wo ist denn Gott in diesem Moment? Schaut er nicht hin? Hört er nicht zu? Warum lässt er das geschehen? Und Dietrich Bonhoeffer ist jetzt bei weitem kein Einzelschicksal. Wir finden da auch andere prominente Beispiele in der Bibel. Zum Beispiel Josef, Paulus und Silas. Die haben auch nichts getan und waren im Gefängnis. Oder denken wir an Jesus, der eigentlich nie etwas Böses getan hat, der nie gesündigt hat und der am Kreuz dahingeschlachtet wurde wie so ein Schwerstverbrecher. Oder wenn ich an Elia denke, er hat ja eigentlich die Gesetze des Staates nicht übertreten. Hat er nichts Illegales getan, so wie wir heute vielleicht sagen würden, und trotzdem war er in den Augen von König Ahab und König Isabel so eine Art Terrorist, Staatsfeind, der musste mit allen Mitteln bekämpft und vernichtet werden. Eine spannende Frage ist, wie wir in dieser Situation reagiert hätten. Also ich meine, das ist eine Situation, in der Dietrich Bonhoeffer war. Oder stellen wir uns nochmal kurz so vor, Paulus und Silas, die da im Gefängnis singen. Also ich singe ja gern, aber nicht im Gefängnis. Oder so jemand wie Josef, der das Leid willig auf sich genommen hat. Er war ja mehrmals in prekären Situationen eigentlich, wenn man sich das so überlegt. Es hätte eigentlich genug Gründe gegeben für diese Menschen, an Gott zu zweifeln und vom Glauben abzuweichen. Es hätte genug Gründe gegeben, sich abzuwenden. Gucken wir uns nochmal Dietrich Bonhoeffer an und ja, dieses Gedicht, das er geschrieben hat, das ja heute ein Lied ist. Woher hat er die Kraft genommen, und in dieser leidvollen Situation so etwas zu schaffen, um auch noch die Menschen, ja, seine Verlobte, seine Familie, aber auch andere Menschen mit seinen Briefen und Gedichten zu trösten und diese Kraft zu nehmen? Das ist das, was ich so an seiner Persönlichkeit so bewundere, diese Kraft. Ich glaube, diese Kraft, ich benutze nochmal diesen Begriff des inneren Friedens, das ist etwas, das hat ihm Gott geschenkt. Gott war in seinem Herzen und hat ihm einfach diese Ruhe und diese Kraft gegeben, um diese schwere Zeit durchzustehen. Diese Zeit, in der er lebte, diese Einsamkeit, diese Verfolgung, ja auch Verachtung, Unrecht, Erniedrigung. Wir wissen nicht genau, wie diese Folter da abgelaufen ist, ob das auch mit körperlichen Qualen einhergegangen ist. Ja, all diese Sachen durchzustehen und sehr bemerkenswerte Zeilen zu schreiben. Ich möchte hier nochmal einen Vers zitieren. Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Das sind nicht die Worte einer Person, die resigniert, die mit ihrem Leben abgeschlossen hat, die auf den Tod wartet. Ganz im Gegenteil, das sind Worte der Stärke, die aus einer ganz, ganz engen Beziehung zu Gott herauskommt. Es ist auch sehr interessant, was Bonhoeffers Mithäftlinge über ihn schreiben. Ich habe hier zwei Zitate für euch mitgebracht. Und zwar sagt der eine: Bonhoeffer war ganz Bescheidenheit und Freundlichkeit. Er schien immer eine Atmosphäre von Glück zu verbreiten, von Freude an jedem kleinsten Ereignis des Lebens und von tiefer Dankbarkeit für die bloße Tatsache, dass er lebte. Ein anderer Häftling schreibt: Bonhoeffer war anders, einfach ruhig und normal, offensichtlich ganz entspannt. Seine Seele leuchtete in der dunklen Verzweiflung unseres Gefängnisses. Und ein anderer Häftling schreibt: Er tat eine ganze Menge, um die schwächeren Brüder von Depression und Sorgen abzubringen. Tja, wir leben in unserer Welt in einem großen Konflikt zwischen Licht und Finsternis, Gut und Böse, Gott und Satan. Und die Macht dieser Welt ist dann nicht stark genug über uns, wenn wir eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben. Wir wissen es nicht genau, aber möglicherweise waren das die schwersten Stunden seines Lebens. Da hat Dietrich Bonhoeffer in dieser finsteren, einsamen Gefängniszelle ja unter unerträglichen Haftbedingungen diesen Frieden von Gott verspürt. Und dieser Friede hat ihm Zuspruch gegeben, hat ihn getröstet, ja, hat ihm auch Hoffnung gegeben und Kraft für die nächsten Tage und Wochen. Jetzt könnt ihr vielleicht anwenden: Naja, das ist ja alles schön und gut, aber was haben wir denn damit zu tun? Vermutlich werden wir nie in einem Gefängnis landen, oder ich hoffe das für euch, ich wünsche euch das. Und wahrscheinlich werden wir auch nie in einem Unrechtsstaat leben müssen. Wahrscheinlich werden wir auch nie aufgrund unseres Glaubens verfolgt werden und geächtet werden. Wenn das tatsächlich der Fall sein wird, können wir uns glücklich schätzen, denn diese Privilegien hat, glaube ich, nur ein ganz kleiner Teil der Menschen auf dieser Welt. Wir können uns wirklich glücklich schätzen, wenn wir in unserem Leben das nie erfahren werden müssen. Ich muss aber jetzt für mich persönlich wiederum feststellen, dass solche Extremsituationen, wie sie zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer erlebt hat, oder wie ich sie vorhin von Josef, Paulus und Silas und Elia erwähnt habe, solche Extremsituationen sind bei mir gar nicht nötig, um mich zum Zweifeln, ja, zum Verzweifeln zu bringen. Es gibt viel kleinere Dinge, die mich schon an den Rand der Verzweiflung bringen. Da sind diese vielen Sorgen des Alltags. Ich habe vorhin so ein bisschen von meiner Arbeit erzählt. Und da stellt sich die Frage: Wo ist denn Gott? Wo führt er mich denn? Was soll das denn hier alles? Ich weiß doch viel besser, was ich jetzt hier brauche, was die Lösung ist, wohin die Reise gehen soll. Vielleicht kennt ihr das. Warum hört Gott meinen Beten nicht? Wo ist denn Gott in diesem Moment? Was habe ich denn falsch gemacht? Wieso lässt Gott das zu? Wieso greift Gott hier nicht ein in diese Situation? Warum lässt er das einfach geschehen? Verschließt er die Augen? Ist ihm das egal? Ist Gott ein gleichgültiger Gott? Ja, es gibt manchmal fundamentale Fragen unseres Lebens, die beschäftigen uns monatelang, jahrelang. Und irgendwie, wir kreisen immer wieder drum herum und wir kommen zu keinem Ergebnis, wir kommen zu keiner Lösung und das reibt uns auf. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr auch gerade, ich nenne sowas immer so die Baustellen des Lebens, vielleicht habt ihr gerade so eine Baustelle offen oder vielleicht sogar mehrere Baustellen. Vielleicht geht es bei euch um Beziehungsprobleme, vielleicht um Familienstreitigkeiten. Und damit meine ich nicht so in Anführungsstrichen harmlose Sachen, wie wir es in der Kindergeschichte gerade gehört hatten. Eher jüngere Menschen stellen sich vielleicht die Frage nach der richtigen Ausbildung, sind vielleicht auf der Suche nach dem Partner fürs Leben. Man kann sich aber auch Lebensstilfragen stellen. Vielleicht haben wir auch unliebsame Angewohnheiten, mit denen wir schon lange kämpfen. Vielleicht ist da eine Sucht, aber auch Krankheit oder Tod, die uns belasten, Verlust von Freunden oder Familienangehörigen, finanzielle Nöte und Sorgen, Streit und Eifersucht, Ungewissheit und Ängste um die Zukunft. Und die Liste könnte man sicherlich noch erweitern. Und vielleicht für den einen oder anderen von euch ist das eine gerade wichtig und das andere ist gerade gar kein Thema. Also ich für mich stelle fest, ja, so im Alltag, es kommen schon Zweifel manchmal an Gott. Und das, obwohl er uns allen und mir auch ja eigentlich jeden Tag neu seine Liebe und Güte erweist. Obwohl er uns eigentlich durch unser Leben schon so oft geführt hat, Dinge gelenkt hat, Dinge nicht passieren lassen hat oder Dinge bewusst passieren lassen hat und obwohl er uns so häufig segnet. Ich muss auch zugeben, dass ich in meinem noch verhältnismäßig jungen Leben auch trotzdem schon die Erfahrung gemacht habe, naja, manchmal will man doch mit dem Kopf durch die Wand und eigentlich hätte ich das und das so machen wollen und Gott hat gesagt, nö, nö, hier lang. Und Jahre später hat sich gegen meine eigene Logik und gegen mein Wissen Gottes Weg sich irgendwie als der bessere erwiesen. Also ich muss schon sagen, jetzt rede ich wieder von mir persönlich, dass ich mir manchmal schon attestiere, in einigen Lebensumständen mangelndes Gottvertrauen und vor allen Dingen mangelnde Geduld zu haben. Es muss in unserer heutigen Zeit alles schnell, schnell gehen. Bei mir in der Uni ist immer so ein beliebter Satz, wenn ich meinen Professor frage, ja, bis wann brauchst du das? Bis gestern. Alles klar, also es eilt. Alles muss schnell gehen bei uns. Im Minutentakt, im Sekundentakt. Fällt mir gerade noch eine spontane andere Anekdote ein. Ich war gestern beim Friseur und es klingelt das Handy, bin ich nicht dran gegangen. Dann kam ich nach Hause, meine Frau fragte mich, ich habe dich angerufen, warum bist du nicht dran gegangen? Kennt ihr vielleicht sowas? Ja, Geduld. Geduld ist auch eine interessante Tugend in der heutigen Zeit. Und ich stelle fest, dass Gott manchmal in ganz anderen Zeitskalen denkt als wir. In ganz anderen Zeiträumen. Und es ist für mich, ich bin auch, sag mal, jemand, der so ein bisschen zum Perfektionismus neigt und alles immer perfekt und ganz ordentlich machen will. Man muss sich auch ein bisschen vergegenwärtigen und sich auch davor selbst schützen, dass auf dieser Welt hier wird es nie perfekt sein. Ich werde niemals perfekt sein, meine Arbeit wird nicht perfekt sein. Man muss vielleicht auch so ein bisschen die Ansprüche an sich selbst, an seine Mitmenschen ein bisschen herunterschrauben. Und es ist sehr tröstlich, dass so ein Glaubensheld, eine Glaubenspersönlichkeit wie David etwas schreibt, was Jesus dann auch am Kreuz zitiert und aussagt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich dich, antwortest du nicht, und des Nachts doch finde ich keine Ruhe. Das steht im Psalm 22, Vers 2 und 3 oder auch zum Beispiel in den Evangelien Markus 15, Vers 34. Ja, es ist tröstlich, dass so eine große Persönlichkeit wie David, so ein leuchtendes Vorbild, dass auch er irgendwo Probleme hat in seiner Beziehung zu Gott und irgendwo auch an den Punkt kam, wo er diese Nähe, diese Wärme nicht spüren konnte. Sicherlich ist auch unsere Beziehung zu Gott ein nie endender Wachstumsprozess. Es ist eine Reise und wir sind noch nicht am Ziel. Und die entscheidende Frage jetzt ist, wie können wir diesem inneren Frieden, dieser Ruhe, die Gott uns schenken möchte, wie können wir dieser Ruhe, diesem Frieden näher kommen? Was können wir tun? Und da möchte ich euch einladen, nochmal eure Bibeln aufzuschlagen. Dieses Mal dem Psalm 37 und da den Vers 5. Psalm 37, Vers 5. Ich lese diesen Psalm 37, Vers 5 auch aus der Hoffnung für alle. Vertraue dich dem Herrn an und sorge dich nicht um deine Zukunft. Überlass sie Gott, er wird es richtig machen. Ja, ich bin tief davon überzeugt, dass Gott für jeden Einzelnen von uns einen Plan hat, einen Plan für unser Leben hier auf dieser Welt. Ich glaube schon, dass einige Dinge aus Zufall geschehen, aber so im Großen und Ganzen glaube ich, dass Gott die Dinge lenkt und steuert und führt. Und es passiert nichts auf unserem Planeten, das Gott nicht wüsste und von dem Gott nichts weiß, ja. Er hat alles, jeden Einzelnen von uns, er hat alles in seiner Hand. Wir dürfen uns sicher sein, dass Gott jederzeit und überall bei uns ist. Auch wenn wir das manchmal nicht spüren, nicht mal sehen können, auch wenn wir uns von Gott manchmal ferne fühlen. Nichts vermag uns von Gott zu trennen, keine Macht und keine Gewalt dieser Welt. Oder um es mit einem Werbespruch eines hessischen Radiosenders zu sagen, aber jetzt auf Gott umgemünzt, Gott ist immer da, Gott ist immer nah. Ja, Gott weiß alles, Gott sieht alles und Gott hört alles. Er kennt den besten Weg für unser Leben, zweifelslos. Und er liebt uns so sehr, dass er uns die freie Entscheidung gelassen hat oder überlassen möchte. Aber er möchte auch, dass wir uns unser Leben ihm ganz übergeben. Und dazu gehören auch meine Ängste, eure Ängste, meine Sorgen, eure Sorgen und die Nöte, die wir haben. Auch das dürfen wir vor Gott abladen und zu Gott bringen. Ich möchte mich ganz Jesus Christus anvertrauen und wirklich alles in Gottes Hand geben, auch wenn das manchmal schwerfällt abzugeben. Auch meine inneren Kämpfe und meine Konflikte und vielleicht diese Probleme, die wir mit uns rumtragen. Denn es gibt nichts Besseres, als unter der Führung des Heiligen Geistes zu stehen. Das ist die eine Seite der Medaille, die andere Seite der Medaille, und das sollte uns auch klar sein, im Extremfall werden wir alles hingeben müssen. So wie Dietrich Bonhoeffer, unsere Familie, unsere Freunde, die gesellschaftliche Anerkennung, die Karriere, der Beruf, den materiellen Wohlstand, die Gesundheit und zuletzt auch unser irdisches Leben. Das alles können wir vielleicht hingeben müssen, aber um das wertvollste Geschenk von Gott zu erhalten, nämlich das ewige Leben in seinem Reich. Wenn wir zukünftig dieses Lied, das Dietrich Bonhoeffer geschrieben hat, singen, dann lass uns daran denken, unter welchen Bedingungen er das geschrieben hat und welches Beispiel er uns gegeben hat. Lass uns daran denken, unter welchen schier unvorstellbaren Bedingungen oder Rahmenbedingungen er das geschrieben hat. Ich liebe dieses Lied über alles und finde es eines der schönsten Lieder, die so im letzten Jahrhundert geschrieben worden sind. Und ich glaube, dieses Lied spendet noch heute sehr, sehr vielen Menschen Trost, Zuversicht und Hoffnung in schwierigen Zeiten. Gerade in schwierigen Zeiten. Und es führt uns auch ein Stückchen näher zum inneren Frieden, den Gott uns schenken möchte. Und leitet uns dazu an, Gott zu vertrauen. Knapp 4 Monate später, als Dietrich Bonhoeffer dieses Lied geschrieben hatte, wurde er zum Tode verurteilt und er wurde dann am Morgen des 9. Aprils, das war 2 Wochen vor der Befreiung durch die Alliierten und nur 1 Monat vor Kriegsende, da wurde er im Konzentrationslager Flossenbürg, da wurde er gehängt. Und Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem individuellen Glaubensbekenntnis Folgendes, und das ist etwas, das wir sehr gut auf unser Leben übertragen können. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt es nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Auf dem Weg von seinem Zimmer zum Galgen, da soll er nach Überlieferung von Mithäftlingen Folgendes gesagt haben: Das ist das Ende für mich, der Beginn des Lebens. Und Jesus spricht in Johannes 14, Vers 27, den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Und Paulus fügt in Kolosser 3, Vers 15 hinzu, der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leibe regiere in euren Herzen. Amen.